SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Was macht ein Reisejournalist, wenn er nicht mehr in die Ferne kann? Christoph Karrer stand im vergangenen Jahr genau vor diesem Problem. Normalerweise berichtet der Journalist und Blogger von Surfern in Indien, Leuchtturmwärtern am Nordkap oder von der Zuckerrohrernte in Mexiko. Aber auch er durfte wegen der Pandemie nicht reisen, zumindest nicht weit. Also hat er sich auf eine Weltreise durch Deutschland begeben. An Orte, die wenigstens so klingen oder aussehen, als wären sie weit weg. Brasilien an der Ostsee, Bethlehem im Allgäu oder die Golden Gate Bridge in Emmerich am Niederrhein. Über diese Exotik im eigenen Land sprechen wir heute Abend. Christoph Karrer, schönen guten Abend.
Hallo Frau Oppenberg, danke für die Einladung.
Können Sie sich erinnern, in welchem Moment Sie auf diese Idee gekommen sind?
Also ich selber komme aus dem hohen Norden, aus Kiel und kenne die beiden Orte Kalifornien und Brasilien mit diesen verheißungsvollen Namen schon mein ganzes Leben, weil die nordöstlich 30 Kilometer von Kiel direkt an der Ostsee liegen und die heißen auch wirklich so. Die haben gelbe Ortsschilder, das heißt die Bundesrepublik Deutschland hat das offiziell anerkannt und das sind wirklich ganz ernst gemeinte Strand- und Urlaubsorte und ich bin dann letztes Jahr, weil Sie es gerade angesprochen hatten, als ich so beruflich gegroundet bin, wenn ich das Wort benutzen darf, also um das Bild des Fliegens einmal hier zu bemühen, gelandet und nicht gewusst, wie geht's weiter, bin ich in meinem Sommerurlaub in Ostfriesland über die Orte Amerika und Russland gestolpert, die ebenfalls direkt nebeneinander liegen. Und da fing es so an zu rattern und ich dachte, Mensch, da gibt's doch dann bestimmt noch mehr in Deutschland. Und siehe da, ja, jede Menge solcher Orte, die entweder so heißen wie andere Orte in der großen, weiten Welt oder eben, Sie hatten es eben schon gesagt, auch so aussehen.
Amerika und Russland, Herr Karrasch, sind ja Orte in Niedersachsen, Sie haben es vorhin schon erwähnt. Welche Ähnlichkeiten haben die denn eigentlich tatsächlich mit den namensgebenden Kontinenten?
Erstmal gar nicht so richtig. Also der Name Russland hat auch nichts mit dem Russland zu tun, sondern soll aus einer Zeit stammen, in der ein Russer, ein Köhler vor Ort die Mischwälder quasi zu Kohle, zu Holzkohle verarbeitet hat. Und deswegen ist es vielleicht eher ein Russland als ein Russland, wenngleich man sich dann natürlich irgendwann dazu entschieden hat, mit diesem Namen und mit dem Klischee zu spielen. Heute steht an der Bushaltestelle im Russlandweg eine echte Matroschka von einem Friedeburger Künstler angefertigt. Und in Amerika weht natürlich 2 Kilometer weiter die amerikanische Flagge. Es stand dort mal ein Totempfahl und so. Also man hat sich durchaus bemüht, dem großen Namensgeber mehr oder weniger gerecht zu werden.
Und natürlich wollten Sie in Brasilien surfen lernen. Hat aber nicht geklappt.
Hat nicht so richtig geklappt. Da hat mich die Ostsee oder vielmehr der Ostseewind extrem im Stich gelassen. Das ist dann eben manchmal einfach schlechtes Timing. Es war spiegelglatt, es wehte kein Lüftchen in Brasilien an der Ostsee. Aber dann habe ich zum Stand-Up-Paddleboard gegriffen und habe mir die deutsche Copacabana vielleicht etwas wilder vorgestellt, aber dennoch hatte ich eine schöne Zeit auf dem Wasser.
Zumindest hatten Sie dann auch noch einen guten Caipirinha anschließend.
Genau.
Russland und Russland, die Erklärung liegt nahe, aber wie sind denn solche Orte wie Brasilien und Kalifornien an ihre exotischen Namen gekommen?
Da gibt es eine schöne Legende, bei der, glaube ich, keiner so genau weiß, ob das wirklich die wahre Geschichte ist, aber sie geht so, Doppelpunkt. Vor vielleicht 200 Jahren wurde mal eine Schiffsplanke am Ostseestrand angespült, auf der stand California. Und die hat ein Fischer vor Ort gefunden und sich an die Fischerhütte genagelt. Und ja, sein vielleicht etwas neidischer oder missgünstiger Nachbar soll dann gesagt haben, was der Angeber kann, das kann ich schon lange, und hat sich ein Schild gebastelt, auf dem er dann Brasilien stehen hatte und hat sich das an die Hütte genagelt. Klingt nach Seemannsgarn, wenn Sie mich fragen, aber lässt sich natürlich super erzählen, so eine Geschichte.
Wenn das nächste Dorf dann jetzt Hawaii geheißen hätte, dann hätte man das auf jeden Fall glauben können. Nun liegen diese Reiseziele auf der Hand, weil es Orte sind, die wie die weite Ferne klingen und auf der Karte zu finden sind, aber sie waren auch an weniger bekannten Fernzielen in Deutschland. Der Kilimandscharo bei Magdeburg zum Beispiel. Was ist das für ein Berg?
Ja, der heißt fast Kilimanjaro, er heißt Kalimanjaro und das rührt daher, dass dort ein Salzbergwerk ist Und der Kalimandscharo nichts anderes als als eine Kali-Halde. Also dort wird all das, was aus dem Bergwerk raustransportiert wird, aber nicht als Industrie- oder Düngesalz produziert und verwendet werden kann, wird dort abgeladen. Und ja, dieser Kalimandscharo ist ökologisch nicht ganz unbedenklich, aber ist zumindest hat das Superlativ die höchste Erhebung zwischen Magdeburg und Ostsee zu sein, weil er tatsächlich eine stattliche Höhe von 120 Metern hat. Und um nochmal den Bogen zu spannen, durch seine plateauförmige Aussehen hat er eben wirklich Ähnlichkeit mit dem Kilimanjaro. Und daher ist der Name entstanden.
Anderes Beispiel, die Rheinbrücke von Emmerich. Ich bin ganz in der Nähe groß geworden, aber mir ist nie aufgefallen, dass das auch die Golden Gate Bridge sein könnte. Wie sind Sie auf diesen Ort gekommen?
Ich muss kurz mal nachfragen, aber Sie kannten die Brücke entsprechend
ja,
schon.
Ja.
Sie sind mehr oder weniger damit groß geworden. Ich hatte nämlich von der Brücke nie gehört und bin aus allen Wolken gefallen, dass es wirklich eine Brücke gibt, die so rot angestrichen ist, die auch diese ja relativ typischen Stahlseile hat, die sich dann so von einem zum anderen Brückenkopf ziehen und deswegen diese Ähnlichkeit zur Golden Gate Bridge da ist. Und es ist auch hier übrigens ein Superlativ zu finden, Deutschlands längste Hängebrücke mit über 800 Metern. Klasse Fotomotiv. Und ja, letztendlich hat es das auch wirklich zum Titel des Buches geschafft.
Dass mir das wahrscheinlich früher nicht aufgefallen ist, liegt, ich denke, daran, dass ich beim Original nie war. Aber da waren Sie ja schon.
Das stimmt, genau. Und ich habe bei meinem Spaziergang über die deutsche Golden Gate Bridge dem Originalbesuch quasi auch sehr nachgehangen und habe dort, ach ja, etwas im übertragenen Sinne einfach gemerkt, wie gerne ich reise, dass ich es eben auch beruflich zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht habe. Und spätestens da war die Sehnsucht so ganz groß, dass das ferne Reisen eben gerade einfach nicht geht und dass wir uns anders kreativ im eigenen Land behelfen müssen.
Gereist sind Sie ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch das sind
Jawohl.
Schöne Geschichten, die dadurch entstanden sind, die im Buch zu finden sind. Warum haben Sie das gewählt, dieses Verkehrsmittel?
Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer, das muss ich an dieser Stelle vorwegschieben. Trotzdem oder vielleicht eben gerade deshalb weiß ich, dass es einfach Geschichtspotenzial und Anekdotenpotenzial bietet, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Zum einen wegen der Menschen, die man an Bord trifft und bei denen man manchmal ja, Gespräche belauscht oder mit denen man auch ins Gespräch kommt. Aber zum anderen, ja, kennen wir das auch alle, dass die Bahn einem verspätungsmäßig manchmal den letzten Nerv raubt. Und ich wollte diese Fallhöhe ganz gerne haben und nicht einfach anonym mit dem Auto von A nach B reisen. Das war für mich von Anfang an klar.
Mal von Düsseldorf abgesehen, wo Sie Japan entdeckt haben, sind das, ich glaube, fast alles recht kleine Orte, die Sie auf Ihrer Weltreise besucht haben. Kann man da überhaupt was erleben, außer Stand-up-Paddeln in Brasilien?
Erstaunlicherweise ja. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich es empfehlen würde, auch so eine Weltreise durch Deutschland am Stück quasi zu machen, ich war knapp 3 Wochen unterwegs, dann weiß ich nicht, ob ich bedingungslos Ja sagen würde. Denn Sie haben natürlich recht, dass es in allererster Linie eine Reise in die Provinz ist und man sich da die Frage stellen muss, was gibt es in Bethlehem, 350 Meter lang und da stehen 30 Häuser, was gibt es da wirklich zu erleben? Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass viele Leserinnen oder Leser sagen, bei dem einen oder anderen Ort reicht mir die Lektüre. Es reicht mir, dass mal jemand da war und drüber geschrieben hat. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz echte Urlaubstipps, die vielleicht auch einfach Tagesausflugstipps sein können, wenn man in der Gegend ist. Wie zum Beispiel der Geysir von Andernach. Wieder so ein Ort, von dem ich vorher noch nie gehört habe, weil ich vielleicht eben auch einfach nicht aus der Gegend komme. Der höchste Kaltwassergeysir der Welt sprudelt nämlich nicht auf Island oder von mir aus in Neuseeland oder wo man es erwarten würde, sondern in der Eifel. Nicht weit vom Rhein kann man von Andernach 15 Minuten mit dem Schiff auf so eine Halbinsel fahren, das Name Dia Wert, und da spritzt wirklich 50 Meter hoch alle 2 Stunden dieser Geysir in die Höhe.
Herr Karasch, Sie haben in der Vergangenheit einige Reiseexperimente gewagt. Zum Beispiel wollten Sie die 6-Freunde-Theorie beweisen. Erklären Sie mal, was das ist.
Die 6-Freunde-Theorie oder auch das kleine Weltphänomen ist eine Theorie, die besagt, dass jeder Mensch jeden anderen Menschen auf der Welt über maximal 6 Ecken kennt. Also es braucht angeblich maximal 6 Kontakte, um bei Person 7 anzukommen, die, ja, die man eben dann zurückverfolgen kann quasi zum Start. Und ob das wirklich hinkommen kann, weil das ja erstmal irgendwie interessant oder unmöglich oder ich weiß gar nicht genau klingt, habe ich vor ein paar Jahren gesagt, das versuche ich mal. Ich reise mal los mit einer willkürlichen Startperson, die nicht ich bin, sondern die ich auf der Straße oder in einem Club getroffen habe und hatte eine vorher definierte Zielperson, die ich gerne finden wollte. Das war beim ersten Mal der Leuchtturmwärter in der Nähe vom Nordkap, der nördlichste Festlandleuchtturm der Welt sogar. Und beim zweiten Mal war das Indiens erste Surferin, weibliche Surferin. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben mal geschaut, wie weit wir kommen und wie viele Umwege wir nehmen müssen.
Haben Sie die Theorie beweisen können?
Also, man muss dazu sagen, dass es natürlich nur eine Stichprobe war und sein konnte. Beim ersten Mal sind wir aus Berlin zu dem Leuchtturmwärter oben am Nordkap nach 7 Schritten angekommen. Also genau genommen, laut Theorie, ist es einer zu viel gewesen. Aber es war natürlich einfach ein zufälliger Weg, den wir eingeschlagen haben. Umso erstaunter waren wir, dass beim zweiten Mal zur indischen Surferin wir wirklich nach 6 Ecken am Ziel waren, obwohl wir eben völlig willkürlich in einem Frankfurter Nachtclub bei so einem Poetry Song Slam gestartet haben. Ganz verrückt, hätte ich nicht erwartet.
Aber welche Stationen haben Sie denn bereist auf dem Weg zur Surferin nach Indien?
Also da war es so, dass wir eben erstmal die Person, das war eine junge Frau, ausfindig gemacht haben, die sagt, ja, ich habe Lust mitzumachen. Und dann haben wir sie gefragt, wer ist der Mensch, den du persönlich kennst? Das war nämlich wichtig, es geht nicht um Facebook-Kontakte oder wie man sich virtuell irgendwie mal verbunden hat, sondern wen kennst du persönlich, der uns geografisch oder menschlich oder wie auch immer deiner Meinung nach näher zu dieser Surferin bringen kann? Und sie hat in Marburg studiert und dort mit einem jungen Mann zusammen gewohnt eine ganze Zeit lang, der inzwischen so ein Volunteer-Programm in Kathmandu, in Nepal, mitgemacht hat. Das heißt, sie hat uns im allerersten Schritt völlig verrückterweise von Frankfurt direkt schon mal nach Kathmandu gebracht. Und da haben wir den jungen Mann getroffen, den wir wieder die gleiche Frage gestellt haben. Wie kommen wir mit deiner Hilfe weiter Richtung Indischen Ozean zu dieser Surferin?
Ein anderes Reiseprojekt war in 10 Tagen um die Welt. Dafür haben Ihnen Ihre Follower im Internet die Reiseziele vorgegeben. Mhm. Wie viel Schnaps war für diese Idee vonnöten?
Klingt nach sehr, sehr viel, ne? Ja, also ja, es ist das, was im klassischen Sinne wirklich eine Schnapsidee ist und heute auch, das ist eine ganze Weile her, aus ökologischen Gründen auch, um Gottes Willen, Fridays for Future würde mich völlig zu Recht komplett auseinandernehmen. Aber das war damals die Idee, in 10 Tagen 5 Orte, ein Ort pro Kontinent zu bereisen. Ja, und ich dachte, lustiger ist es, wenn vielleicht sogar das Internet bestimmt, was genau da passiert. Also die Orte bestimmen und mir dann auch noch Aufgaben für unterwegs geben.
Das kann aber auch nach hinten losgehen. Also wohin wollten die Leute sie schicken?
Ich hatte ein bisschen Angst, natürlich. Natürlich gibt es Reiseziele, an die man entweder gar nicht kommt. Also beispielsweise ist Pyongyang jetzt nicht einfach so, mal eben in eine Weltreiseroute zu integrieren. Dann gibt es natürlich auch Orte, die vielleicht nicht ganz so ungefährlich sind. Also wenn sich da, weiß ich nicht, ein paar Menschen im Internet, ein paar Trolle, wie man ja heutzutage sagt, zusammenfinden und sagen, so den reiten wir mal richtig rein, so den schicken wir mal nach hier und dort. Weiß ich auch nicht so genau, wie ich damit umgegangen wäre. Aber das Internet, und das weiß man manchmal auch nicht so, war total nett. Es waren richtig schöne Orte dabei. Lima, Las Vegas, Auckland in Neuseeland, Kathmandu in Nepal, worüber wir eben schon kurz sprachen, aber das war eine andere Reise. Und Kapstadt, eins auch der Sehnsuchtsziele, wenn nicht sogar die Sehnsuchtsstadt auf dem afrikanischen Kontinent.
Also Baden mit Krokodilen hat keiner von Ihnen verlangt.
Das ist witzig, dass Sie genau das sagen, weil ich erinnere mich an einen Aufgabenvorschlag, der dann irgendwann reinkam. Da schrieb eine Frau, möge er doch mal mit Krokodilen in den Everglades schwimmen gehen. Das fand ich jetzt ein bisschen bissig, im doppelten Wortsinn. Aber Florida stand ja glücklicherweise eben gar nicht auf der Route, deswegen konnte ich das einfach ausklammern.
Also Sie mussten ja auch Aufgaben dann auf der Reise lösen. Was haben Sie erlebt?
grundsätzlich dachte ich, gebt mir mal so viele Aufgaben wie möglich. Ich hatte pro Ort 24, manchmal 30 Stunden Zeit, um so viel wie möglich zu erleben. Das war ja so ein bisschen der Wahnsinn hinter dem Ganzen. Wie viel passt wirklich in 10 Tage Weltreise rein? Und da war vom Paragliden über der Steilküste am Pazifik in Lima über, du musst mal in einer Zauberer-Show am Strip in Las Vegas mit auftreten, also dich da irgendwie reinkriegen. Oder, was fällt mir noch ein, tu was Gutes, so eine offengestellte Aufgabe, tu was Gutes in Kathmandu, war da wirklich von bis alles dabei. Also adrenalinreicher Spaßtrip, aber auch irgendwie ein bisschen Tiefe, ich will jetzt nicht übertreiben in der Kürze der Zeit dieser Reise, aber ja, die Bandbreite war groß.
Wie gehen Sie denn vor? Fahren Sie einfach auf gut Glück los oder haben Sie alles vorher schon organisiert?
Speziell auf dieser 10-Tage-Reise musste ich dann die Route natürlich vorbuchen. Das heißt, dieses Routenvoting hat, ich weiß es nicht mehr, 2 oder 3 Monate sogar vor der eigentlichen Reise stattgefunden. Aber vieles, was dann unterwegs passiert ist, es gab dann noch so ein Voting, soll A oder B, also Meerschweinchen essen in Lima oder eben dieses Paragliden, soll das die Hauptaufgabe werden. Das wusste ich wirklich immer erst vor Ort und habe mich dann entsprechend versucht zu kümmern. Allerdings eben auch mit Hilfe von Tourguides vor Ort, die sich einfach besser auskennen und da Dinge in Bewegung setzen konnten.
Okay, da ich jetzt weiß, dass Sie Paragliden waren, haben Sie das Meerschweinchen nicht gegessen?
Es ist richtig, es ist am Leben geblieben. Wir hatten eins. Ein lebendes sogar, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ne? Also wir haben dem dann auch einen Namen gegeben und so und um Gottes Willen, nein. Ich bin heute übrigens auch Vegetarier, also die Reise hat sich dahingehend auch sogar fortgeführt. Ich ernähre mich weitgehend fleischlos und bin froh, dieses Meerschweinchen damals nicht gegessen zu haben.
Worum geht es Ihnen bei solchen Reiseexperimenten? Ist es der Thrill, ist es die Reichweite, dass man möglichst viele Zuschauer, viele Leser bekommt, weil das ja so skurril ist?
Also diese 10-Tage-Reise, die hatte schon wirklich was Marktschreiiges. Ne? Das will ich überhaupt nicht verwehren. Wir sind damals mit meinem Buchverlag auf die Idee gekommen, dass das vielleicht was wäre, was ja Anklang finden könnte. Ich würde das heute nicht nochmal machen, weil es mir irgendwie zu laut und zu wild war. Nicht, dass ich ruhiger geworden wäre, aber so, es soll nicht nur die Aufmerksamkeit sein, die man durch ein Projekt bekommt, um dieses Projekt zu machen. Das wäre eine falsche Herangehensweise. Ich drehe es noch einen Tick weiter zurück. Es ist die ganz große Entdeckerlust. Also weshalb ich mich wirklich damals relativ naiv auch entschieden habe, Reisejournalist zu werden. Ich habe beim Radio angefangen und irgendwann gedacht, diese 30 Tage Urlaub, die ich als Festangestellter habe, das reicht mir nicht. Ich möchte irgendwie mehr Zeit haben, um in der Welt unterwegs zu sein und habe dann einfach mein kleines Business gestartet und angefangen, für Reisemagazine zu schreiben. Und das hat sich dann glücklicherweise irgendwann auch finanziell getragen, dass es nicht mehr nur eine romantische Idee blieb.
Sie haben gerade schon ein bisschen, Herr Karasch, davon erzählt, wie es angefangen hat, wie Sie Reisejournalist geworden sind. Aber wie ist daraus ein Beruf geworden?
Ja, ich hatte eben schon angedeutet, dass ich, glaube ich, relativ naiv an die Sache rangegangen bin. Das Ziel war, ich wollte mehr reisen und das eben bestenfalls mit einem Beruf verknüpfen. So, und da ich beim Radio angefangen habe, war Journalismus irgendwie das Nächste. Logische irgendwie, ohne dass ich eine Idee hatte, wie ich das wirklich erreichen kann. Ich habe immer schon gerne geschrieben, wusste aber überhaupt nicht, ob ich das kann. Und dann habe ich es einfach versucht. Also das heißt, ich habe mir die großen Reisemagazine des Landes rausgesucht, weil ich dachte, ich fange mal ganz oben an. Wenn die mich nicht wollen, dann kann ich mich ja immer noch runterarbeiten und natürlich auch für die Reiseteile von Regionalzeitungen und so weiter schreiben. Aber ich wollte erst mal gucken, was die da oben so dazu sagen.
Und dann waren Sie Klinkenputzen?
Sozusagen per Mail oder per Telefon war ich Klinkenputzen. Genau, und mit dem einen oder anderen habe ich mich dann auch mal persönlich getroffen, denn es ist natürlich so, dass jetzt bei den großen Reiseredaktionen niemand auf jemanden wie mich gewartet hat. Die haben ja ihre bestehenden Autoren, meistens freie Autoren, bei denen sie dann auch sagen, ja, wir lasten dich einigermaßen aus, dass du auch über die Runden kommst. Und da ist oft vielleicht gar nicht so der Platz für jemand Neues. Aber es gab eben doch so 1, 2, 3, die gesagt haben, du, pass mal auf, der Reisejournalismus ist mit Verlaub auch alt geworden in den letzten Jahren und dann kam eben so Facebook dazu. Ja, Instagram gab es noch gar nicht, aber eben Facebook zu der Zeit, 2011, war richtig groß. Und wenn man einem mittelalten Reisejournalisten, der mit Fotokamera und Notizblock unterwegs war, nun gesagt hat, nimm doch auch mal eine Videokamera mit, mach doch auch mal hier was für Facebook, dann wollten das viele nicht. So das Feedback und ja, vielleicht war es dann ein gutes Timing, dass dann jemand gesagt hat, pass mal auf, wir versuchen das einfach mal mit dir. Vielleicht kannst du nichts, aber ich bin bereit, es mal mit dir auszuprobieren.
Sie waren zumindest der frische Wind, der dann da durchgezogen ist.
Eventuell, ja.
Dieser Beruf ist ja für viele ein Traumberuf. Ist er das tatsächlich oder hat er auch Schattenseiten?
Möchte ich dieses Bild jetzt aufrechterhalten, dieses romantische? Es ist ein Traumberuf. Aber es hat natürlich nichts damit zu tun, den ganzen Tag am Strand zu liegen und sich Leute anzugucken und dann da mal irgendwie eine Geschichte draus zu stricken, sondern es ist eine journalistische Tätigkeit, weil man vor Ort Menschen kennenlernen möchte, Orte kennenlernen muss und das ist manchmal auch eine absolute Fleißarbeit. Also wenn es zum Beispiel darum geht, für einen Reiseführer verlässliche Informationen zu sammeln, dann müssen Telefonnummern und Öffnungszeiten und Eintrittspreise und wie steil fällt der Strand ins Meer ab, ist es familientauglich oder nicht, das sind so Hard Facts, die wollen dann die Reiseführer oder auch die Redaktion gerne haben und das ist mühsam. Ich würde mich niemals darüber beschweren, dass ich über einen thailändischen Strand laufen darf, um diese Informationen zu sammeln. Aber es ist natürlich Arbeit an einem zugegebenermaßen sehr, sehr schönen Ort in der Regel.
Sie sind in Kiel aufgewachsen, an der Förde. Bekommt man dort, wo ja täglich die Schiffe ein- und auslaufen, das Fernweg quasi in die Wiege gelegt?
Vielleicht. Ja, ich bin niemand, der mit Wassersport so richtig zu tun hat. Man vermutet das dann immer hier, du isst doch Fisch und du surfst doch und du tauchst wahrscheinlich auch. Das ist bei mir, obwohl ich eben die Nähe zum Wasser immer hatte, nicht der Fall. Aber ja, das, was Sie sagen, das mit den Schiffen, das könnte schon was mitgebracht haben. Also diesen Schiffen zuzuschauen, wie sie sich aus der Förde rausschälen und dann Richtung Horizont, Richtung offene Ostsee fahren. Kann sein, dass das was früh schon mit mir gemacht hat.
Wenn Sie nicht reisen, leben Sie immer noch dort in Kiel?
Ja.
Wie häufig sind Sie zu Hause? Also wie viele Wochen braucht es, bis es Ihnen wieder in den Fingern juckt und Sie los müssen?
Da muss ich differenzieren. Vor Corona war das natürlich ganz anders als jetzt. Es gab Jahre, da war ich ein halbes Jahr vom Jahr unterwegs. Nie am Stück. Ich bin immer wieder nach Hause gekommen. Das ist mir auch wichtig, weil ja man als Vielreisender dann auch irgendwann so aus dem Freundeskreis hört, ja, hör mal, du bist jetzt eben auch nicht mehr der Erste, den man mal anruft, ob man mal einen Kaffee trinken gehen will, weil man nie weiß, wo du jetzt gerade wieder bist. Das musste ich lernen. Das ist nicht ganz einfach, um sein engstes soziales Umfeld quasi aufrechterhalten zu können. Und deswegen war mir irgendwann umso wichtiger, regelmäßig zu Hause zu sein und mich um Freundschaften zum Beispiel zu kümmern.
Reisen Sie denn eigentlich auch privat oder sind Sie auch mal froh, wenn Sie nicht unterwegs sind?
Ich bin zugegebenermaßen froh, wenn ich mal nicht neugierig sein muss. Das darf man nicht falsch verstehen. Ich bin natürlich neugierig und möchte Menschen kennenlernen und Orte kennenlernen, aber ich bin entsprechend im eigenen Urlaub vielleicht nicht der größte Socializer. Ich suche dann nicht dringend und zwingend auch da noch Kontakt zu Menschen, sondern freue mich auch, wenn ich einfach, ach weiß ich nicht, auf einem Campingplatz am Gardasee oder in den Schwarzwald geht's diesen Sommer, einfach mal da sein kann und ein bisschen Ruhe habe. Es muss nicht die ganz große Action in meinem eigenen Urlaub sein.
Was war für Sie bisher das schönste Ziel, zu dem Sie gereist sind?
Also ganz besonders war eine Reise nach Borneo zu den letzten Orang-Utans, die ja leider nur noch auf Sumatra und auf Borneo leben. Und das war deshalb toll, weil es wirklich so eine Reise in deren Innerstes war, das meine ich so vom Lebensraum. Wir waren dann, also Borneo ist erstmal, ist schon bald 10 Jahre her, deswegen kenne ich keinen aktuellen Stand, aber noch nicht so entwickelt, dass dort asphaltierte Straßen dauerhaft es gibt. Das heißt, man reist sehr langsam mit dem Auto und wenn man dann noch in so ein schmales Boot steigt, um dann 1,5 Stunden sich in den Regenwald, in den Dschungel rein zu kämpfen, dann ist das schon etwas sehr Außergewöhnliches, was einfach hängen bleibt. Das war super heiß, super feucht, aber eben auch super schön.
Herr Karasch, Hans Magnus Enzensberger hat mal gesagt, der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Wie war es, dieser Satz?
Ja, das ist wohl leider wirklich nicht ganz unwahr. Oh Gott, wie soll ich denn darauf jetzt reagieren? Es gibt Orte, die man sieht auf der schönen weiten Welt, die man so gerne für sich behalten möchte, wenn man sie sieht. Und das darf natürlich auch jeder Reisende einfach tun und nicht alles auf Facebook oder Instagram oder so posten. Aber das ist ja so ein bisschen das Problem, dass alles gerade verbildlicht wird und sich vervielfältigt und dass das leider auch eben mein Beruf ist, zu vervielfältigen und Lust zu machen auf Orte, die eben besonders schön sind.
Aber es könnte ja auch ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen geben, oder geht das gar nicht?
Wenn man konsequent auf Flugreisen beispielsweise verzichten mag und kann, dann geht nachhaltiges Reisen, was das Unterwegssein angeht, auf jeden Fall, natürlich, klar. Und das ist gerade so ein bisschen auch das Problem, dass wir durften vor Corona alles, es war noch nie so einfach unterwegs zu sein. Wir konnten vom Nordkap runter nach Gibraltar fahren, ohne ein einziges Mal unseren Pass zeigen zu müssen, ohne ein einziges Mal nach dem Grund unserer Reise gefragt zu werden. Und auch Fernreisen waren ja noch nie so einfach, durch E-Visa, einfach im Internet beantragt und zack, konntest du ins Land reisen. Aber dieser Überfluss, diese Einfachheit hat natürlich auch zu einem Dilemma gesorgt, weil es nämlich eine Zeit lang zum guten Ton gehört hat, nach dem Abi oder wie auch immer, erstmal ab nach Bali, nach Australien, die Welt erleben. Und das ist auch, wenn ich diesen ökologischen Gedanken kurz ausklammern darf, ist auch nach wie vor das, was ich jungen Leuten für ein Verständnis für diese Welt oder andere Kulturen einfach sagen kann. Fahrt raus, lernt die Welt kennen, macht euch selbst ein Bild.
Das ist ja ein Dilemma. Also, dass man auf der einen Seite.
Ich habe keine Lösung dafür, weil ich es stark finde, wenn Menschen sagen, ich möchte in meinem Leben kein Flugzeug mehr besteigen. Ich möchte wahnsinnig gerne mal nach Hawaii, aber nein, das mache ich nicht, denn der CO2-Fußabdruck, das ist mir zu heftig. Da habe ich allergrößten Respekt vor, weil es so eine ganz klare Entscheidung gegen und für die Welt ist. Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Also gegen das Weltentdecken und für das Wohlsein der Welt.
Wie halten Sie es denn? Also Sie reisen ja viel mit dem Flugzeug natürlich. Und das werden Sie ja wahrscheinlich auch nach der Pandemie wieder viel machen. Kompensieren Sie Ihren CO2-Abdruck?
Es wird zum Beispiel kompensiert, was ja aber nur eine Gewissensberuhigung im Prinzip ist. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, ob jetzt beim Reisen oder auch so im Alltag, ist so ein stetiger Lernprozess, ein Weiterentwickeln des eigenen Selbstbewusstseins, was das angeht. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich auch viel innerhalb Deutschlands geflogen bin. Ich lebe in Kiel, arbeite viel in München bei der Redaktion und habe das früher mehr oder weniger selbstverständlich mit dem Flugzeug zurückgelegt. Und das mache ich heute gar nicht mehr, was ich gut finde. Dauert 8 Stunden mit dem Zug, aber diese Zeitersparnis von realistisch vielleicht 3 Stunden steht halt wirklich einfach in keinem Verhältnis zu dem, was ich da an CO2-Emissionen produziere, indem ich mich in ein Flugzeug setze. Mhm. Also ja, es wird sich ständig weiterentwickelt, auch was so die Müllreduktion angeht und so weiter und so fort. Da müssen wir alle viel lernen und haben noch einen weiten Weg.
Wobei, wenn ich jetzt sehe, wie verrückt gerade alle wieder nach Reisen und Sommerurlaub sind, befürchte ich, wir sind schnell wieder da, wo wir vor der Pandemie waren. Also ist diese Diskussion, die da angestoßen worden ist, nachhaltig?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine große Frage in ganz vielen Bereichen. Wie viel nehmen wir wirklich aus dieser Zeit mit? Wie viel lernen wir wirklich? Oder inwieweit fallen wir doch sehr schnell im Alltag in alte Muster zurück? Das wird sich zeigen. Der Reisemarkt hat sich extrem verändert, weil er nämlich auf Null gesetzt wurde. Und da müssen auch Reiseveranstalter beispielsweise jetzt ja gerade neue Strategien, neue Ideen entwickeln, dass man Pauschalreisen nämlich plötzlich umbuchen oder stornieren kann. War ja früher undenkbar. Eine Pauschalreise hast du gebucht und dann stand die genauso fest, wie du sie gebucht hast. Da ist mehr Bewegung. Und deswegen auch absolut noch kein Fazit zu ziehen, wie das wohl mal nach dieser Pandemie sein wird.
Werden Sie denn nochmal durch Deutschland reisen? Ist es für Sie zu einem attraktiven Reiseziel geworden?
Na, absolut. Doch, auf jeden Fall. Deutschland ist ja so fertig entdeckt, so, es gibt keine Geheimtipps im klassischen Sinne in Deutschland. Die Frage ist, fahren wir ans Meer, fahren wir ins Allgäu oder ist der Harz diesmal dran? Aber viel mehr Überraschungsmoment gibt es vielleicht in Deutschland nicht. Oder man muss einfach mal losfahren und gucken. Glaubt man, genau, das ist das. Und das würde ich schon gerne rausfinden nach dieser Weltreise durch Deutschland, die ich gemacht habe, ob es nicht wirklich doch noch andere neue Ansätze gibt, um unser Land zu entdecken.
San Francisco liegt am Rhein. So heißt das Buch von Christoph Karasch, erschienen im Ullstein Verlag. Und Christoph Karasch war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. Und für die Technik war Oliver Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.